kann die Philosophie Technologie erschaffen. Und das, glaube ich, ist auch die Haltung, die neu ist und anders ist, aber für mich fundamental.
Herzlich willkommen im Blabla Lab. Hier entfalten wir, wie Live-Kommunikation Menschen, Marken und Gesellschaft miteinander verbindet. Ich bin Jonathan Schwarz, Managing and Creative Director bei LiveLab. Und heute starten wir in das Jahr 2026 mit einer Sonderfolge vom World Economic Forum in Davos. Und zu Gast bei mir Anders Inzet, Wirtschaftsphilosoph, Autor, einer der spannendsten Denker unserer Zeit, wenn es um die Zukunft von Mensch, Wirtschaft und Technologie geht. Schön, dass du da bist, Anders.
Ja, sehr gerne, Jonathan.
Ich bin super gespannt auf unseren Talk. Wir haben als Thema uns gesetzt zwischen Algorithmus und Bewusstsein. Wie sieht der Mensch von morgen aus? Wir sprechen über die Zukunft von KI, über dein Projekt Tomorrow Mensch und über die Frage, wofür man im Marketing überhaupt noch Menschen braucht, wenn KI quasi alles kann. Anders, wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du heute?
Ich bin gebürtiger Norweger, wohne seit 26 Jahren in Deutschland. Bin in einem relativ kleinen Ort, ein Weltkulturerbe namens Røros aufgewachsen. Kleine Kupfergruben damals, viele Fachkräfte aus dem Erzgebirge im 17. Jahrhundert. Heute eine sehr authentische Stadt. Man kennt vielleicht auch diese Folge Heim zu Weihnachten oder Home for Christmas bei Netflix. Das ist in diese richtig schöne kleine Ortchen in Norwegen gefilmt worden. Und da bin ich aufgewachsen. Und wie gesagt, seit 26 Jahren lebe ich mit zwei Töchtern und Familie in Frankfurt.
Du bist viel unterwegs mit Philosophie, mit Business, KI, Bewusstsein. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie du mit diesen Themen unterwegs bist oder wie du sie verbindest?
Wenn wir einen Schritt zurückgehen, ich war immer in meiner Kindheit sehr neugierig. Ich glaube, es war so diese philosophische Kontemplation, war eine Grundlage. Mir war wichtiger, die Dinge zu verstehen, als die richtigen Antworten zu haben. Die Fragen hat mich umtrieben und so bin ich auch nach Deutschland gekommen. Ich habe Leistungssport gemacht, Handball gespielt, Bundesliga Handball und war Sportler. Und das ist eine typische Antidote zu dem, was ich heute sehe. Also dieses Treiben nach den Zielen, den endlichen Ziel, Erfolg in der Wahrnehmung von außen, Tore schießen, gewinnen. Aber immer war dieser Trieb auch in der unterliegenden, man müsste fast sagen, dieser Streben nach Verständnis oder Weisheit oder das Lernen an sich war immer ein Teil von mir. Aber ich bin dann sehr stark auch dann in diese Richtung Unternehmertum, habe dann meine Agentur gegründet, Deutschlands erste Online-Drücker, habe dann angefangen gleich zu investieren und habe dann nebenbei alle diese Themen jongliert. Und dann bin ich irgendwann zurückgekehrt zu dem Thema, wo ich die letzten 10, 15 Jahre auch, was mein großer Teil von meinem Leben war, nämlich Schreiben und Denken und Verstehen. Und so bin ich halt zu dem Thema Bewusstsein natürlich dann gekommen, weil die technologische Implikation war klar. Ich interessierte mich für Quantenphysik, für die KI-Entwicklung, habe viel dazu geschrieben. Und immer war diese unterliegende Fragestellung, was ist ein Mensch, was macht uns aus und was ist diese Magie, den wir alle spüren? Zumindest mal muss man ja davon ausgehen, dass wir alle bewusst sind in irgendeiner Form, aber diese wunderschönes Erlebnis, das du hast, wenn du was wahrnimmst, was du was spürst, was du was lernst. Also wie sich etwas anfühlt, etwas zu sein. Und das war philosophisch und inhaltlich. Und heute ist es höchst technologisch, sogar unternehmerisch.
Also und deswegen ist die Brücke da.
Genau, richtig. Und jetzt kommen wir dann zu dem Thema, was das verbinde ich heute. Und diese Vereinigung von, sag mal, Mythologie und Aufklärung, das kommt alles jetzt zusammen. Und somit ist das, wir sagen keine bewusste gewählte Reise, aber es kommt jetzt irgendwie alles dann doch zusammen. Und in der Retrospektive sieht es ja fast aus wie eine Art Karriereweg und lineare Entwicklung, aber es war alles anders als das, ja.
Ich habe gesehen, in einem von deinen Büchern hast du so ein Zitat von Kierkegaard. Mhm. Der hatte ja auch mal gesagt, dass man irgendwo das Leben im Prinzip nur rückwärts verstehen kann. Der hat dieses Bild von einem Ruderer, der so rückwärts paddelt und eigentlich drum immer nicht sehen kann, wo er eigentlich hinfährt, sondern nur zurücksehen kann. Mhm. Und mega schön, wie sich das für dich alles so erklärt und irgendwo aufreiht und die verschiedenen Dinge eben zusammenkommen. Ich persönlich finde es mega spannend, wie du das verbindest. Also irgendwo, wie du auf der einen Seite riesengroße Gedanken aufspannst, irgendwo auch eben in die Philosophie reingehst, auf der anderen Seite auch etwas von Wirtschaft verstehst, irgendwo das schnelle Tor, sagen wir, irgendwo vielleicht auch suchst oder den schnellen Erfolg, die schnelle Antwort. aber eben auch offen hältst, dass man die Dinge sehr gründlich irgendwie durchdenken muss oder hinterfragen muss, auch um Zukunft neu zu denken oder eben zu neuen inspirierenden Gedanken zu kommen, wo die Reise hingeht. Mhm. Du hast ein sehr spannendes Projekt eben auch am Laufen. Tomorrow Mensch heißt es. Es ist so ein auf 20 Jahre angelegtes Projekt, um zu ergründen, was es heißt, Mensch zu sein in einer Welt, deren Technologie den Menschen nicht nur unterstützt, sondern ja potenziell vielleicht sogar ersetzt, oder? Wie würdest du dieses Projekt beschreiben?
Ja, also ich habe in 2018 habe ich ein Buch geschrieben, Quantenwirtschaft auf Deutsch, Quantum Economy. Ich habe es jetzt neu verlegt, aber mit einem ganz anderen Ansatz. Also ein neues Buch, das mit dem gleichen internationalen Titel. Damals 300 plus Seiten und sehr stark so, was passiert zwischen 2020 und 2030. Das fanden sicher viele Menschen inspirierend und es wurde auch in 12 Sprachen übersetzt. Da wurde ich so ein bisschen als Futurist und Science Fiction bezeichnet. Und jetzt habe ich das aber neu aufbearbeitet und stelle dann natürlich fest, dass ich war nicht so radikal in meinen Thesen, ich war viel so konservativ.
Okay.
Jetzt habe ich dann für mich entschieden, dass ich diese Welten zusammenführen möchte, also die Dinge, die ich spannend finde, aber auch die Grundlage dessen, was letzten Endes heute Wandel und Fortschritt erzeugt. Und das kommt aus unserem Betriebssystem, der Gesellschaft, und das ist die Wirtschaft. Hinten auf das neue Buch steht, rettet Kapitalismus der Menschheit.
Ich halte es eben in die Kamera für alle, die im Video dabei sind. Es ist ab sofort bestellbar, The Quantum Economy.
Yes.
Und eben fasst dein Ansatz sehr, sehr kompakt nochmal neu zusammen.
Ja, das ist alles destilliert auf kleine 100 Seiten, ein kleines Format, das passt fast in deine Hand, weil ich hatte mein Team erst gesagt, ich mache so ein 400 Seiten dicker Schinken, ja. Und jetzt kam das so eine wahnsinnige Komprimierung, wo ich dann im ersten Teil die Ontologie behandle, zweite Teil so die Strukturen der Unternehmertum der Zukunft und was das eigentlich, wie wichtig das ist, dass unser Betriebssystem, nämlich die Wirtschaft, funktioniert und wie sie in Zukunft funktionieren kann. Aber da kommen wir dazu mit Menschen und Rollen von Menschen in dieser Zeitalter. Und der dritte Teil ist eben dann ein kurzer Einblick in diese Ausführung in Tomorrow Mensch. Und Tomorrow Mensch ist auch eine Unternehmung, eine Schweizer Gesellschaft, die besteht eigentlich aus drei Säulen. Das ist im Endeffekt die mediale Austragung von meinen Inhalten in verschiedene Formen, Podcasts, Videos, Content-Formate, um einfach die Gedanken dann in eine breitere Audienz zu teilen.
Das ist eine Denkfabrik, Tomorrow
Mensch. Ja, kann man gerne so sehen. Hat dann diese Erfahrungskomponente im Live-Segment, deswegen auch sprechen wir dazu über die Rolle von dieser Live Experiences in Zukunft. Die dritte Säule ist der Kapitalbereich und das ist die wichtigste Säule, dass wir halt bei den Unternehmen die tollen Talente, die klügen Köpfe, dass wir die auch mit ausreichend Cashflow versorgen, damit wir in Europa und deutschsprachigen Raum wirklich diese tolle Forschungsprojekte dann auch beflügeln können als Unternehmungen. Und so ist es ausgelegt, dass in Summe diese technologischen Säulen, die ich bespiele, die ergibt dann für mich die Grundlage für die große Frage, wo du sagst 20 Jahre. Ich möchte in 20 Jahre oder über die nächsten 20 Jahre einen Menschen bauen. Und das klingt natürlich wahnsinnig. Ja, da kommen alle mit Frankenstein und Humanoiden und so weiter. Aber die Grundlage ist, dass wir heute künstliche Intelligenz in der Maschine packen. Also eine allgemeine künstliche Intelligenz oder eine Singularität, das kommt aus der Maschine. Und ich glaube, das ist nicht das, was passieren wird. Wir werden unsere Biologie und Chemie hacken. Wir werden die Evolution übernehmen und so aus den Menschen heraus eine KI bauen. Also wir schreiben, mein Co-Autor und ich, in dem letzten Werk Singularity Paradox über eine Artificial Human Intelligence. Diese Grundlage ist dann mein Trieb zu verstehen, was von uns ist nicht Informationsprozessierung. Also gibt es so etwas wie Geist, Seele, Intuition, also jenseits der Physik. Und das ist dann meine Vision, zu sagen, ich möchte einen Menschen bauen, aber ich habe eine romantische Vorstellung, dass ich scheitern werde. Weil wenn es mir nicht gelingt und ich in 20 Jahren eine Wahrnehmung habe, dann habe ich eigentlich einen Menschen erschaffen. Weil dann ist es immer noch etwas, was wir nicht erklären können. Und das wäre eine sehr schöne Vorstellung. Das heißt, ich bin das erste Projekt, wo Investoren mit Geld reingehen, wo ich von vornherein sage, ich hoffe, ich scheitere. Aber darunter natürlich ganz viele Geschäftsmodelle, die da durchaus spannend sind.
Sehr, sehr spannend. Also du verbindest eben mit deinen drei Säulen, sag ich mal so, Philosophie, Denken, Experience und eben Wirtschaftlichkeit, Investment. Und eben das alles sehr kompakt zu lesen in deinem neuen Buch. Leseempfehlung an der Stelle auf jeden Fall an alle, die uns zuhören. Wir tauchen gleich noch sehr viel tiefer ein, so in zwei größere Themenblöcke. Einerseits nochmal das Thema im KI und Mensch in Zukunft, Tomorrow Mensch. Wohin bewegen wir uns da? Und eben darauf aufbauen, was heißt das für Marketing und Events. Würde aber gerne auch den Mensch anders einfach noch gerne ein bisschen mehr kennenlernen oder so deine Haltung zu den Themen, die uns so in der Welt bewegen. Deswegen einfach noch ein paar schnelle Fragen, bevor wir so nochmal abtauchen in die nächste Runde. Und einfach, ja, zur Abwechslung nicht nachdenken, sondern schnell antworten.
Du musst sagen, schnelle Antworten. Die Fragen können, Antwort. Wenn die Fragen länger sind, dann würde ich sagen, ich muss schnell antworten. Das ist besser als schnelle Fragen.
Das ist okay, schnelle Fragen und schnelle Antworten. Ja.
Ich gebe mein Bestes.
Okay, A oder B, ja? Optimierung oder Sinn?
Optimierung, weil, das muss man bei mir immer machen, Optimierung, weil das ist das größte Problem, was wir heute haben. Wir leben in einer Optimierungsgesellschaft und das ist das größte Problem, was ich nachgebe. Und ich sehe für mich zum Thema Sinn, dass das Leben ist eine wunderschöne Reise ins Nirgendwo und diese Reise gilt es mit Sinnhaftigkeit zu füllen, weil wenn du dein Leben füllst, kannst du ein erfülltes Leben haben. Deswegen sage ich die Optimierung.
Alright, das war eine semi-kurze Antwort, aber wir gehen noch zum nächsten. Algorithmus oder Intuition?
Zweiteres weiß ich nicht, was ist. Fände schön, wenn es sowas gäbe, deswegen sagen wir mal Algorithmus.
Norwegische Stille oder europäische Großstadt?
Ja, bitte. Also, beides gerne, aber die norwegische Stille, wenn man die Ruhe hören kann, ist natürlich was Magisches. Ja.
Zukunft denken oder Gegenwart fühlen?
Der ist tough. Zukunft ist für mich ein Verb zu Zukünften. Und Gegenwart fühlen ist die Grundlage, um Mensch zu sein. Also kannst du ein Alchemist der Normalität werden. Du spürst einfach diese normale Gegenwart, die Themen, die dann passieren. Dann ist es das Höchste, was wir haben. Und von daher glaube ich, die Zuordnung ist es der A, weil das ist das, womit ich mit 100% mal identifizieren kann. Ne?
Ich spüre bei dir auch einfach sehr stark, du treibst mit deinen Gedanken gerne in die Zukunft, aber schaust immer, was heißt es für die Gegenwart von dem her.
Die Frage, die du stellst, hat ja eine sehr philosophische Natur, nicht? Und was ist Zukunft? Und das ist eine Sache, können wir es überhaupt beeinflussen? Also freier Wille, die Gestaltungsräume und so weiter. Das heißt jetzt natürlich, diese Fragen sind ja fundamental in meinen Arbeiten. Und deswegen stellst du mir einen Punkt, wenn wir so KI-Analysen, Algorithmen, dann wird mir in 2 Jahre vorgeworfen, was im Podcast hast du das gesagt und dann bist du gegen dem anderen. Ja, das ist ja Gesellschaft, das ist ja genau diese binäre Sichtweise auf die Welt, die wir haben. Und das ist bei mir immer dann gefährlich, weil dann, nein, ich muss noch was erklären.
Ja. A oder B ist tough. Buch schreiben oder Keynote halten?
Oh, Buch schreiben.
Klarer Fall.
Ja, also für mich ist Schreiben denken. Natürlich auch bei meiner Kinos, ich liebe das, ich liebe den Raum, wenn die Menschen was spüren. Und da denke ich auch laut. Aber dann ist es so, dann lasse ich die Gedanken oft frei fließen. Aber ich kann sie nicht manifestieren in dem Moment. Das heißt, es ist mehr so, das ist das Spiel und das ist so den Tanz. Aber in diese Übung, in diese praktizierende Kunst liegt ja die Magie, die Anstrengung, einfach morgens um 6 aufzustehen und anfangen zu schreiben, wenn du nichts hast. Das ist schön. Und das ist ja diese Anstrengung, die hat tausende von Stunden in einem kleinen, sagen wir mal, verkälten Ort, wenn du Skiläufer bist, ja. Ein Goldmedaille ist schön, aber das Schönheit liegt in die Erschaffung, in das Tun, in der Handlung.
In der ganzen Arbeit dahinter.
Und das ist ja im Endeffekt, das ist immer bei Goethe, nicht? Ja, das ist, am Anfang stand nicht das Wort, sondern die Tat, das Tun. Und das ist für mich auch mein Leben, Handlung, das Tun, ja.
Mega schön. Ich habe noch 3 Fragen, die so mit einer Skala funktionieren von 1 bis 10. Mhm. 1 ist immer sehr wenig und 10 natürlich sehr viel. Wie optimistisch bist du, was die Zukunft des Menschen angeht? Ja, pessimistisch 1 oder sehr optimistisch 10?
Also ich spreche von Optimismus und Possibilismus. Also welche Möglichkeiten haben wir für eine schöne Zukunft? Also Unabhängigkeit von der Ressourcenthematik und die Dinge da durch Technologie zu lösen. Da bin ich sehr possibilistisch. Also ich würde sagen, ein 8,9 bis 9,1, in dem Umfeld befinden wir uns dann, was wir tun können. Aber naive Optimismus, das ist nichts für mich. Ich bin nicht.
Möglich, es ist ja ein Gestaltungsraum, oder? Es ist nicht nur, wir sind ausgeliefert, sondern wir sollen die Dinge in die
Hand nehmen. Ich bin nicht immer so optimistisch, weil es gibt ganz merkwürdige Menschen, die imstande sind, durchaus auch große Schäden zu verursachen. Aber das ist so, das ist Gefühlslage. Die kann man sich auch ein bisschen agnostisch dann und ein bisschen so von entkoppeln. Aber ich bin sehr possibilistisch. Und der Postsimbolismus ist ein Streitbetrieb, aber der setzt auch ein großes Verständnis von das Mögliche voraus.
Ja. Wie sehr vertraust du heute künstlicher Intelligenz?
Das, was validiert wird durch Menschen, eine Maschine macht den gleichen Fehler nicht zweimal. Wenn ein Mensch erkennt, dass es Error korrigiert wird. Das heißt, die Grundlagen bei dem, was ich verstehe, wo ich nicht blind, also wenn ich meine Inhalte nicht kenne, dass ich das nicht validieren kann, dann ist es natürlich die Halluzination ein Riesenthema. Aber wenn ich von der Pattern Recognition in der Semantik und dem Verständnis von das, was wir Menschen als Bestes betrachtet haben, dann ist ein sehr, sehr hohes Vertrauen in dem, was die Maschine macht. Und die ist höher als beim Menschen. Aber wir haben natürlich mit der Halluzination und durch den Large Language Model, der keine Foundation oder World Model sind, haben natürlich eine Sprachsemantik, der eigentlich nur das, was aus der Menschheit heraus, und da gibt es natürlich viele Lücken, aber das wird ja ständig besser und validiert. Das heißt, ich habe, und das einmal von Vertrauen, ja, Vertrauen in dem, was wir als Menschen sagen würden, das wäre richtig. Aber das heißt noch lange nicht, dass es gut oder richtig ist für uns. Aber das, was halt aus dem Kontext der Handlung über die Jahrtausende, dass das Beste, was die Menschheit produzieren konnte, ist das Zeug inzwischen ziemlich gut. Ja.
Du siehst eigentlich einen technologischen Background, der ja sehr, sehr zuverlässig ist. Irgendwo eine Maschine eben wiederholt Aussagen, ist in der Art und Weise eigentlich sehr verlässlich. Und gleichzeitig haben wir aber momentan ein recht großes Problem noch mit dem Halluzinieren. Irgendwo, weil diese, ich sag mal, dieser binärische Code von Einsen und Nullen halt irgendwo noch in Sprache übersetzt wird und Sprache ist doch irgendwo nicht ganz so exakt und bei dieser Übersetzung ist noch recht viel Halluzination dabei, die auch für unexakte Ergebnisse sorgt oder
extremst,
etwas Vertrauen in Frage stellen sollte. Doch manchmal.
Aber das hast du extremst in der Gesellschaft im Übrigen. Die Übersetzung ist sehr, sehr schwierig. Also denken wir nur an die ganze politische Gespräche auf höchstem Niveau, die durch Dolmetscher stattfinden. Da geht so viel Magie, so viel Nuancen in der Sprache verloren, weil einfach die Wörter auch nicht so einfach übersetzen lässt teilweise. So. Und deswegen haben wir das Problem in der Gesellschaft, aber dann ist es eh in so One-to-One-Szenarien. Das hat einen Skaleffekt, nicht von maschinelles Handeln. Aber wenn du siehst, nehmen wir zum Beispiel so ein autonomes Fahren, ja. Also die dahinterliegende KI ist ja viel besser als ein Mensch. Also statistisch, mathematisch sind ja die autonome Fahrzeuge sind ja viel, viel besser als wir, wenn wir Autos fahren. Aber die macht halt manche dumme Dinge, die ein Mensch nie machen würde. Deswegen haben wir noch ein Problem. Ja? Und so Dinge
Übersetzungsprobleme.
Als, ja, oder halt, weil das so banale Sachen, ja, wenn du in San Francisco mit Waymo durch die Straßen rast, ja, hast du ein unfassbares Vertrauen. Das erste Mal, wo ich in Waymo saß, sag ich, boah, das ist unglaublich. Und es rast durch die Straßen und du weißt, da passiert kein Unfall. Du hast so ein sicheres Gefühl, weil es sitzt kein quote-unquote dummer Mensch hinter dem Steuer her. So, also das ist mein Gefühl. Und dann frage ich mich, was ist das denn? Ja, das funktioniert in San Francisco, weil sie breite Straßen haben. Das heißt, sie können Leute immer links und rechts rausschmeißen. Würde in Davos nicht funktionieren, weil hier darfst du nicht kurz anhalten. Ja? Und das tun die Menschen dann. Und das ist halt, diese Abweichungen zum Standard ist ja was höchst Menschliches. Ja, da kommt die Technologie noch nicht hin. Aber die macht halt Standarddinge viel besser. Und deswegen würden wir wahrscheinlich 70-80% aller Unfälle würden wir vermeiden, wenn alle Menschen nur autonome Fahrzeuge hätten. Aber da gibt es halt diesen Gap. Und das passieren dann Unfälle, die ein Mensch nicht machen würde. Und damit haben wir halt ein Problem.
Du hast es gerade nochmal erwähnt. Wir sind hier in Davos. Wir sind am World Economic Forum. Das Forum steht in diesem Jahr unter dem Motto A Spirit of Dialogue. Was bedeutet das WEF für dich?
Wir sind ja heute hier an dem vierten Tag und gestern die Rede von Trump, da war nicht so viel Thema Dialogue. Jetzt haben wir im Nachgang dieser Rede dann gesehen, dass das so ein zumindest mal so medial wahrgenommene Annäherungsversuche für seine Thesen. Das WEF ist eine, für mich seit vielen Jahren, ein komprimierter Woche, wo ich ganz viele Menschen treffe, die ich sonst halt mit viel Reisetätigkeit oder über lange Terminabstimmung sonst nur zu kriegen bekäme. Und so habe ich meine Woche, wo ich viele Menschen terminiert habe, aber auch viele zufällige Begegnungen. Wir haben tolle Events hier, wo wir auch tolle Gäste einladen und bringen auch letzten Endes unter dem Tomorrow-Mensch diese Säulen auch hier zusammen. Also eben Kapitalmarkt, die Unternehmer aus der Wirtschaft, Industrieleader mit Vordenker und Ventures. Und das ist im Endeffekt auch in Plattformen eine Woche, wo man sehr viel zusammenbringt. Und ja, es ist interessant auf ihre eigene Art und Weise. Nicht alles in Davos ist super, aber nicht alles in Davos ist auch schlecht. Und wir kommen sehr gerne hierher, weil wir halt einige Dinge eben dann auch sehr effizient und auch durch neue Begegnungen auch spannende neue Themen aufwerfen können.
Ich habe vor 2-3 Jahren in der Zeitung mal, ich glaube von Peter Sloterdijk war das, ein Artikel über das WEF gelesen und er hat das so beschrieben wie so ein Wallfahrtsort. Und zwar deshalb, weil er der Meinung war, das WEF hat irgendwo seine Faszination darin, dass es immer noch etwas ist, wo du als Person vor Ort sein musst, um die Chance auf eine Erscheinung zu haben. Und das ist so ein bisschen das, was er mit dem Wallfahrtsort da vergleicht, dass es hier einfach eben, wie du sagst, auf so wenig Quadratmetern so viele Menschen zusammenkommen, mit denen man so spannende Dialoge führen kann, dass es halt einfach auch zu zufälligen Begegnungen kommt in einer großen Skalierung und zu zufälligen, sehr, sehr spannenden Begegnungen. Hm. Ich fand das Bild irgendwie sehr zutreffend. Würdest du das auch so?
Also ich habe immer das Thema Zoo-Wanderung auch in den Mund genommen.
Zoo-Wanderung.
Ne?
Das ist ein bisschen andere Metapher als
Wald. Ja, nein, das ist richtig. Und das gibt verschiedene solche so Bilder, die man da beschreiben kann. Und es ist auch so dieses FOMO-Prinzip und man muss halt ja auch die großen Unternehmen, ja, du bist halt in den Kreisen, wenn du dann das eine Meeting verpasst, aber wir haben auch Hintergrundgespräche, wo wir halt außerhalb der Promenade wirklich auch Meetings haben mit Menschen, die über das Zusammenstellen, über verschiedene Netzwerke wirklich substanziell Dinge auch umsetzen, anschieben, Projekte machen, also Finanzierungsrunden, konkrete Projekte initiieren. Das sind Dinge, die wir sonst nie für Zeit haben in dem Ausmaß wie hier, auch wenn es sehr hektisch ist, hat man das sehr komprimiert, die Möglichkeit. Und das ist sehr konkret, aber man hat natürlich auch vieles, was, wie du sagst, so ein bisschen da, den andere Bild von Davos darstellen. Deswegen, wir hören es seit Jahren, es ist tot, es ist zu groß, es ist dann irgendwie nicht mehr so, wie es war. Aber letzten Endes, glaube ich, alle reißen ab mit dem Gefühl, dass, ja, schon ein bisschen was nimmt man schon mit. Und nicht zwangsläufig Inhalte, aber eben diese Begegnungen, die Relationen sind so unfassbar wichtig, weil das sind ja Persönlichkeiten, wenn man sie einmal im Jahr trifft und dann nach 4 Jahren oder 5 Jahren was Konkretes mit denen, dann hat man schon eine Relation. Und die wäre so nicht geworden, wäre es dann nicht eine Begegnung in Davos.
Unsere Welt verändert sich ja rasant, politisch eben, aber auch technologisch. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich mit Menschen rede, dass sie so über KI sprechen und es ist wie so eine Frage, was ist KI? Welche Rolle hat KI für mich? Ist es ein Buddy? Ist das ein Praktikant? Ist das ein Professor? Ist das ein guter Freund, dem ich alles erzählen kann? Gleichzeitig ist auch eine Angst da, dass KI einem immer mehr wegnimmt, auch von Arbeiten, die man eigentlich macht. Und es stellt so ein bisschen die Frage, wer sind wir als Mensch? Oder was bleibt von uns eigentlich noch übrig, wenn wir so unser Denken so radikal auslagern an eine Maschine quasi? Sind wir noch Homo sapiens? Oder worin liegt eigentlich die Zukunft von unserem menschlichen Dasein?
Ich glaube, was wesentlich ist, dass wir das noch ein wenig auch beeinflussen können, was wir zumindest werden. Und ob wir Homo sapiens sind, das ist eine Frage, da könnte ich stundenlang mit dir drüber. Aber wir nennen es halt irgendwie so, ohne zu wissen, was es wirklich ist. Und das ist schön. Genau diese Leere oder diese Unklarheit ist sehr, sehr wichtig. Also solange es nur theoretisch die Möglichkeit besteht, eine Frage stellen zu können, die man noch nicht die Antwort darauf hat, bevor man sie wahrnimmt, dann ist Fortschritt möglich und Lebendigkeit, und das ist schön. Aber ich glaube, die Herausforderung ist, dass wir stehen vor so einer Art letzte narzisstische Kränkung der Menschheit. Und das ist, dass wir glauben, dass alle Weltdinge auch in eine Maschine einfach packen zu können. So ein Deus Ex Machina, Gottseligkeit, Glückseligkeit und Unsterblichkeit aus der Maschine. Und da landen wir in dieser sehr abgekürzte Gedanken von mir zu dieser Thema, in so einem Szenario, wo Narziss in den Brunnen starrt und diese wunderschöne ethische Bild von dieser Entität ist da und spiegelt sich so schön im Wasser und die Lichter sind an, aber es ist niemand zu Hause, der dieses Spiegelbild wahrnimmt. Und das ist so eine Art Zombie-Apokalypse oder so eine Art Homo-Obsoletus-Szenario. Und was ich da mit großem Respekt sehe, ist eine Art neuexistenzialistische Denkschule, wo wir nicht Angst vor dem Tod haben, sondern was wir befürchten sollten, ist was anderes, nämlich die Untotigkeit. Und die Untätigkeit ist genau jene, dass wir dieses Gespräch führen, weil alles so technologisch geworden ist, dass alles gleich wird und alles ist machbar durch die Technologie, aber es gibt niemanden mit einer Eigenwahrnehmung. Also es funktioniert einfach nur. Und das ist die Potenziale, die die Technologie haben. Und da ist die Entwicklung auch so, dass wir uns dahin entwickeln, dass die Technologie zumindest in der Theorie und auch in der Grundlage, also mathematisch oder durch Information, imstande sei, alles besser zu machen als der Mensch. Und da verändert sich die Fragestellung zu all dem, was uns durch die Menschheit getrieben hat. Dann ist die Frage nicht mehr, ist das machbar, sondern ist die Frage, sollten wir das tun? Also welche Zukunft ist für uns erstrebenswert? Und da ist der Lösungsraum nicht das, was wir suchen, sondern ein besseres Verständnis von das Problem, dass wir sagen, okay, das sollten wir lieber lassen, weil da besteht die Gefahr, dass wir das Schöne im Leben, nämlich diese Lebendigkeit, dass etwas sich nach etwas anfühlt, dass wir das verlieren könnten. Und das ist eigentlich die unterlegene philosophische Betrachtung, die jetzt technologisch wird. Und das ist ja der Aufhänger auch von Tomorrow, Mensch, wo ich sage, can philosophy create technology? Also kann die Philosophie Technologie erschaffen? Und das, glaube ich, ist auch die Haltung, die neu ist und anders ist, aber für mich fundamental. Wichtig ist, dass wir uns damit auseinandersetzen.
Magst du da noch ein bisschen reingehen? Der Tomorrow-Mensch ist ja quasi so ein bisschen dein Denkentwurf, in welche Richtung wir da gehen sollten, deine Haltung, aus der heraus Technologie erschaffen werden sollte. Was unterscheidet den Mensch von morgen für dich fundamental von dem Mensch von heute? Mhm. Was ist der Tomorrow-Mensch für dich?
Ja, also ich hoffe, dass, oder ich glaube, hoffen ist falsch, weil ich habe keine Ahnung, wie das ausgeht oder wie das sich entwickelt. Wo ich glaube, ist nicht unbedingt ein guter Pfad, ist alles in die Maschine zu packen. Weil dann könnten wir so quasi wie Ameisen uns gegenüber werden. Es ist nicht so, dass wir alle Ameisen hassen und versuchen, möglichst viele zu töten. Ja? Wir laufen nicht dagegen und suchen nach Ameisen, aber wir sind so superior, dass wir zufälligerweise dann deren Ökosystem und alles, was sie tun, zerstören, ohne das bewusst haben. Das heißt, übertragen, auch wenn wir eine super Technologie erschaffen mit einer guten Intention und wir glauben, alles richtig getan zu haben, heißt es nicht, dass die Maschine uns was Böses will, sondern vielleicht ist es so gut oder so effizient, dass wir nicht verstanden haben, was die Konsequenz ist. Ja. Und das ist so, das ist für mich auch diese Entwicklung. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, was können wir dem dann begegnen oder da gegenüberstellen? Und das ist dann der Entwurf eines Menschenbildes, wo wir dann langsam die Evolution übernehmen. Weil die evolutionäre Entwicklung ist so viel langsamer als die technologische. Und damit die Evolution mitkommt, denken wir nur allein an Speicherkapazitäten im Gehirn. Unser Gehirn ist so effizient und so effektiv, was Energieverbrauch und Prozessierung. Da haben wir keinen Computer, der ansatzweise ankommt. Aber er ist sehr schlecht im Speichern, ja, und ganz andere Dinge, wo die Maschine viel besser ist. Und deswegen glaube ich, dass wir evolutionär mitwachsen in Zukunft. Und das fängt dann bei banalen Dingen an. Wenn wir sagen, wir können heute eine Zelle im Körper digital machen, eine virtuelle Zelle oder sogar eine biologische nachbauen. Und die ist identisch mit den menschlichen biologischen Zellen heute. Und das ist heute möglich, eine Zelle. Was hindert uns dann dran, Endzellen zu verstehen? Und das Gleiche könnten wir mit unseren Neuronen im Gehirn. Verstehen wir den Funktionsumfang einer Neurone in der Zusammensetzung mit 10 Neuronen und können dann zum Beispiel Defekte aufheben, indem dass wir das Sehen wiederherstellen oder Funktionalität herstellen, weil wir kennen diese Region in unserem Gehirn. Wenn das wahr ist, was hindert uns dann 83 Milliarden Neuronen, also das gesamte Gehirn, irgendwann mal zu prozessieren und verstehen? Und wenn wir so rangehen, muss ja eigentlich jemand sagen, es gibt Grenzen. Bloß können keine sie heute benennen. Und da ist ja die Annahme, dass es irgendwann mal möglich sein könnte. Und da kommen wir natürlich zu dem Punkt, wo sagen, was bleibt denn da übrig? Und Stephen Hawking nannte das so plakativ, der chemikalische Abschaum, also unser Körper. Ja? Was bleibt dann von den Menschen übrig, wenn ich einen identischen Jonathan nebenan setze, der atomar und auch durch die Zellenstruktur identisch ist? Mhm. Wo ist das? Ja? was,
wo ist Identität?
Genau, wo, ist, wo du da bist, wo das Subjekt da, wo genau diese, und das wissen wir nicht. Ist das ein emergentes Phänomen aus dem Körper, aus dem Geist, aus der Seele, whatever, also viele Begrifflichkeiten, was ist das? Und das wissen wir nicht.
Und ist das ein Weg, wo du denkst, den sollten wir einfach offen gehen und schauen, wo uns die ganze Technologie hinführt, auch in einem neuen Selbstverständnis dann hinführt, weil das wird eine sehr, sehr spannende Erfahrung sein, oder?
Wir werden das
tun. Also ist es für dich einfach eine Wahrnehmung, das werden wir tun, weil es einfach möglich ist, oder ist es wie auch eine Überzeugung von dir, dass wir das tun sollten?
Das Letzteres habe ich keine klare Meinung dazu, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie das aussieht. Also eine Welt der Allwissenheit, wo alles aufgeklärt ist, was tun wir dann? Ja, wie sieht diese Welt aus? Ich habe Bilder, Gedanken dazu, aber ich sehe halt nur, dass der andere Weg nicht so gut aussieht. Und ich sehe auch, dass ökonomisch, warum würden wir nicht Alzheimer, Krebs und dergleichen mal versuchen zu kurieren? Warum würden wir nicht versuchen, Defekte zu beheben? Und die Frage ist, gibt es da Grenzen? Also es ist eine ethische Frage, zu entscheiden, ob du mit einem Kind mit einer Krankheit in die Welt setzt oder nicht. Und da kann jeder seine ethische Grundlage haben. Aber zu sagen, dass 100% der Menschen auf diesem Planeten, wenn es gesetzlich erlaubt wäre, sich immer gegen die Optimierung oder auch den Defekt zu beheben, damit dieses Menschenleben ein anderes ist, das halte ich für sehr, sehr merkwürdig, wenn wir so dahin kämen. Ich glaube eher, dass die Mehrheit der Menschen sagen würde, wenn mein Kind eine unheilbare Krankheit hat und ich kann da eingreifen und sagen, ich möchte dieses Kind eine andere Lebensform ermöglichen, dann würde ich das tun. Und deswegen, wir wissen, dass DNA-Information ist, und wir gehen dann irgendwann von ChatGPT zu ChatDNA und können dann mit unserer DNA kommunizieren und Änderungen hervornehmen. Und dann verstehen wir mehr und mehr über die Grundprinzipe, also eine First Principle, was kann man tun, um ein Mensch oder ein lebendiges Wesen zu erzeugen. Und da kenne ich die Grenzen nicht. Und da werden viele natürlich auf die Barrikaden gehen und sagen, das ist ja Technologie, ist nicht Biologie und so weiter. Aber ich bin mir dem nicht so sicher, weil im Kern liegt Information.
Es ist auch Informationsaustausch. Also yes. Ganz viel spricht man ja auch über genau dieses Wort in der Biologie.
Ja, ja. Und ich meine, viele können es verneinen und haben eine andere Sichtweise. Ich bin total offen dafür. Aber ich finde keinen, der mir plausibel erklären kann, wo eine Grenze gibt. Und deswegen glaube ich, dass wir mit First Principle, also die Grundprinzipien des Universums oder die Lebendigkeit oder für Bewusstsein, wie auch immer wir das als Begrifflichkeit definieren, ist eine viel gesündere Herangehensweise, als einfach alles in eine Büchse zu packen und schauen, ob es gut läuft. Und deswegen halte ich diesen Weg für besser. Und das heißt ja eigentlich auch, wenn wir uns so eine Art theologische Kreationismus als Grundlagen hernimmt, und Menschen haben das, ich bin agnostischer Atheist, ich bin offen zu glauben, ich brauche es einfach nicht, sehe ich halt eine Welt jetzt, wo wir von diesem theologischen Kreationismus zu einem humanen Kreationalismus, also wir sind sozusagen dann spielen Götter, wenn man so will.
Schöpfer unserer selbst.
Exakt. Und man könnte ja dann andere interessante Fragen in den Raum werfen. Was wäre, wenn wir dann mit Raum und Zeit und die Gedanken, was wäre die Implikation, wenn du deinen Vater erschaffen könntest?
Okay, ja, jetzt wird's weird.
Aber im Endeffekt, das ist Irritation auf höchstem Niveau. Ja, und darunter musst du halt sagen, wo sind die Grenzen und wo gibt es Themen, was nicht zu beantworten sind. Eins bin ich von felsenfest überzeugt, dass das, was wir heute über den Menschen verstehen und denken, wird sich in den nächsten 10, 15 Jahren radikal, fundamental verändern. Und die größten Überraschungen, die wir als Menschheit in den nächsten 10, 15, 20 Jahren erleben werden, ist, was halten wir diese Realität und was dachten wir, dass wir waren als Menschen. Das ist eine Sache, da habe ich eine sehr starke Intuition, wo das hingeht. Und da werden wir zurückgucken auf dieses Gespräch und sagen, das war merkwürdig, dass wir das nicht erkannt haben.
Das glaube ich auch, dass das passieren wird. Ich habe eine 7-jährige Tochter, die mag sehr gerne Wissensbücher im Augenblick und so Bücher über die Entwicklung der Menschheit. Da habe ich letztens nochmal den Fun Fact aufgegriffen, dass der Mensch 1 Million Jahre mit dem Faustkeil gearbeitet hat. Das war so sein wichtigstes Tool über 1 Million Jahre hinweg. Jetzt sprechen wir 2-3 Jahre über KI als ein Tool. Und es ist halt schon so, dass jedes Tool, das wir benutzen als Menschen, uns als Menschen auch verändert. Mhm. Das hat nicht nur eine Wirkung auf unsere Umgebung, sondern auf uns selbst auch, wenn wir mit dem Faustkeil agieren oder wenn wir mit KI agieren. Und es ist Wahnsinn, wie sich unser Selbstverständnis in den nächsten 10, 20 Jahren verändern wird. Mhm. KI bedeutet für viele vor allem Effizienz, Optimierung, Beschleunigung. Also gerade in der Arbeitswelt wird es ja viel in der Richtung auch gespielt, dass man eben viele Prozesse schneller machen kann oder auch Menschen unter Umständen in den Prozessen ersetzen kann durch KI. Ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen so eine Schlagseite von künstlicher Intelligenz momentan ist, auch ein bisschen eine Karikatur ist, die uns da ja zu einer Einseitigkeit von bringt, wo wir KI einsetzen. Wenn ich dich so höre, ist da, glaube ich, noch ein Weg offen, KI sehr viel breiter eigentlich auch noch einzusetzen oder unser menschliches Dasein nicht nur in Bezug auf Effizienz und Beschleunigung neu zu denken, neu zu entwickeln, sondern in der Ganzheit, in der ganzen Breite unserer Existenz irgendwo Menschsein neu zu sehen. Ich glaube, das wird ein bisschen vielleicht auch den Schrecken von der Sache nehmen, wenn wir nicht nur uns wegrationalisieren und alles immer schneller wird, sondern wenn wir gleichzeitig im Blick behalten, dass wir als Menschen auch noch ganz andere Dinge brauchen. Du hast irgendwo das Wort Romantik auch benutzt oder du hast davon gesprochen, dass wir irgendwo auch einfach eine Erlebnisebene als Mensch haben im Hier und Jetzt, die wahnsinnig wichtig ist für uns als Mensch in unserem Dasein. Und ich verstehe dich ein bisschen so, dass es sehr wichtig ist, eigentlich zu sehen, dass wir nicht nur schneller, effizienter in Zukunft werden sollten, sondern dass wir auch menschlicher werden sollten. Und dass wir das irgendwo stärker im Blick nehmen müssten, was Technologie dazu beitragen kann, dass wir menschlicher werden.
Ich weiß nicht, was menschlicher ist. Ich würde gerne wissen wollen, was das ist. Also es spielt keine Rolle, was ich fühle. Wenn ich bin ja als AI geboren, ja, meine Initialen. Meine Mutter ist KI, ja. Du kannst überhaupt nicht wissen, ob ich bewusst bin, ob ich das fühle oder was spüre. Wenn ich ein perfekter Humanoide bin, spielt es keine Rolle. In dem Moment, wo ich dir dann du Gänsehaut kriegst oder was fühlst, ja, dann kannst du es nicht weggänzen. Deswegen halten wir das hoch, dieses Menschliche. Ich finde das, und das könnte jeder KI auch sagen, ne? Ich finde das wunderschön. Ich glaube, das Einzige, was wir haben, ist diese Wahrnehmung über die eigene Wahrnehmung. Aber ob sie relevant ist für das funktioniert und all dem, ja, das ist, und deswegen, wenn Menschen sagen, ja, ich könnte menschlich um das Wesentliche konzentrieren, ich finde mehr Zeit für das Wesentliche, dann sage ich, ja, was ist denn das denn? Das ist so Sachen, wo es dann extrem schnell schwierig wird, weil wir uns nicht darüber Gedanken gemacht haben, was unsere Begrifflichkeiten bedeuten. Nicht für andere, für uns selbst. Und das ist ja auch die Reise mit der Technologie, zu sagen, ja, welche Zukunft glaubst du denn? Also was glaubst du, wird denn passieren mit der Technologie? Und da sagen die meisten ja, die sind ja limitiert in ihrem eigenen Vorstellungsvermögen, weil sie schlicht sich keine Gedanken darüber gemacht haben. Wenn wir die Geschwindigkeit der letzten 2 Jahre uns anschauen und dann projizieren wir es dann die nächsten 2 Jahre, nicht 20, 2 Jahre, glaubst du, es geht langsamer, bleibt Stillstand, geht sogar rückwärts oder geht sogar noch schneller voran?
Ja, also schneller, denke
ja,
ich.
Und das denken alle. Ja. Oder die meisten. Mhm. Und dann sage ich, ja, was heißt denn das? Und dann wird es schwierig. Also wenn wir eine Beschleunigung der Kapazität von diesen Maschinen, die wir in den letzten 6 bis 12 Monaten erlebt haben, noch schneller geht, und wir geben es nicht 2 Jahre, sondern 5 Jahre. Also dann haben wir in den nächsten 5 Jahren eine Entwicklungsstufe, die dann analog ist zu 1000 Jahren in der Vergangenheit. Diese Vorstellungsvermögen, was heißt das für Ressourcen? Was heißt das für Umgang mit anderen? Was tun wir denn, ja, wenn wir keine Jobs haben? Wie leben wir? Mal gesetzt im Fall, es würde schön werden. Wir müssten nicht. Ja? Was tun wir dann? Weil wenn alle sagen, es geht schneller voran, dann können wir in alle Szenarien anfangen zu spielen und sagen, ja, was heißt das für Gesundheit? Ja? Wenn wir nicht mehr krank werden, was heißt das fürs Leben? Wie heißt es fürs Tun, für Job und so weiter? Und das fehlt ich weiß nicht, was der Mensch ist, und es ist, glaube ich, auch gut so.
Ich bin ja irgendwo bei einer Agentur und wir machen Events, wir machen Kommunikation, wir verbinden Marken mit Menschen. Lass uns ein bisschen antizipieren, was heißen diese Entwicklungen momentan für Marketing und für Events? Wie sollte man sein Marketing in den Entwicklungen von KI, die wir momentan haben, wie sollte man sein Marketing da ausrichten?
Was ich heute sehe, ist, dass wenn alle auf die Bühne wollen oder wenn alle auf die Bühne stehen, da sitzt keiner mehr im Saal und hört zu. Und das ist so ein bisschen die Kommunikation heute. Generated Content, Bilder, Visuelles, alles super gut, immer besser, sieht immer besser aus. Also Kreativität wird zur Commodity. So. Und was passiert dann? Also ich glaube, dass der Live-Experience, die Live-Erlebnisse, und das sieht man ja auch hier in Davos diese Woche, ja, du kriegst ja die Leute nicht mehr. Also wenn jeder mit einer kreativen, perfekten Mail ja, rund um die Uhr durch Agenten angeschrieben werden kann, wo der Mensch nicht erkennt, dass es von KI kommt. Ich merke es ja bei mir, ich kann ja mein Postfach nicht mehr bewältigen. Aber wenn ihr mich hier mal ein paar Minuten erwischt, ja, dann kann was entstehen. Und von daher glaube ich sehr stark, dass zumindest kurzfristig Live-Erlebnisse, Live-Erfahrungen an unfassbaren Wert gewinnen. Aber gleichzeitig durch die Technologie wird ganz viele von diesen Kompetenzen auch viel, viel besser bei ganz vielen mittelmäßigen Agenturen. Das heißt, diese Extrameile, die Qualität von A bis Z, dieser wahrgenommene Unterschied, und das sind nicht dann die größten und schönsten und tollsten, weil das kann die KI machen, aber diese kleinen Unterschiede, die dann in der Magie von einem Menschen entstehen kann, dass du reinkommst in einen Raum und es fühlt sich anders an, du weißt aber nicht warum. Du siehst was, was dich beeindruckt und du weißt nicht warum. Also diese kleine Touch, wie du ein Erlebnis erzeugst, das wird unfassbar wertbar werden oder ist es jetzt schon. Und darin steckt, glaube ich, sehr viel Potenzial für Marketing und Live Experience.
Ich bin gestern in einem Talk gewesen bei einem unserer Events hier am WEF auch und da war Will.i.am auf der Bühne und der sprach davon, dass es wichtig ist, dass wir unpredictable werden, weil irgendwo es ist alles berechenbar für eine Maschine und um irgendwo da unser Menschsein zu bewahren quasi, hat er es so rausgestellt, dass es einfach mega wichtig ist, unpredictable zu bleiben und einfach ja, für Überraschung zu sorgen. Ist das ein Aspekt, der irgendwo doch Menschsein vielleicht ausmachen kann in Zukunft? Überraschung?
Ja, ich finde ihn eine faszinierende Persönlichkeit, der ist öfter in Davos und die Aussagen, solche Aussagen erschaffen natürlich Headlines und es fühlt sich sehr gut an, ja. Aber dann kannst du darüber nachdenken, was es bedeutet technologisch gesehen, ja. Also eine Maschine kann unfassbar unpredictable sein, ja. Viel mehr unpredictable, wenn das Ziel ist, daraus Kreativität zu erzeugen. Ja. Also das heißt, es ist ein Wort, wo ich sage, ich tue mich schwer damit, wenn alle jetzt quasi dann durch die Gegend rennen, so total bekloppt und alles neu und anders machen und alles gegen die Strukturen brechen, ja, dann wird es ja auch zur Normalität. Deswegen, es ist ein ganz schwieriger Begriff. Ich meine zu verstehen, was man damit erzeugen möchte oder sagt, aber es kann man genauso spiegeln. Also wir können eine Maschine bauen, die genau alle diese Ergebnisse von dieser unpredictable behavior auch erzeugen könnte. Das Interessante hier ist, solange du das andere nicht bezeichnen kannst, dann kann es bestehen.
Also unter dem Aspekt teile ich total auch deine Einschätzung, dass Live-Momente natürlich irgendwo noch mehr an Wert gewinnen werden. Wir haben eine riesen Content-Flut und wahnsinnig professionell generierten Content. Es ist einfach eine Flut, in der wir ertrinken werden und in der wir jetzt schon ertrinken. Und dem gegenüber hat irgendwo dieser Moment, wo wir hier zusammensitzen, jetzt gerade auch irgendwo so eine sehr faszinierende, eben für mich auch unerklärbare Präsenz irgendwo. Ein Moment, der sich kaum irgendwo beschreiben oder in Worte fassen lässt und in dem Sinne eben auch eine Qualität. Einem anderen Menschen in die Augen zu schauen und irgendwo sich zu fragen, wer bist du? Was macht dich aus? Welches unergründliche Wesen sitzt mir da gegenüber? Und wohin führt uns der nächste Satz? Es ist eine Spannung, die einfach da ist und die, glaube ich, so eine, ja doch, aus meiner Sicht eine Grundfaszination am Menschsein und an Begegnungen ausmacht, die in Zukunft noch viel wichtiger werden wird, weil sie eine Qualität in sich birgt, die wir so nirgendwo anders finden, als in dem Moment, wo wir wirklich uns begegnen.
ich habe ja diese Faszination gegenüber der KI. Wenn ich dann meine ganze Inhalte reingepumpt habe und bin dann am Chatten und Prompten und spiele damit, was kommt denn da jetzt? Ja? Und da diese Rückkopplungen zu Themen, ich finde das unfassbar faszinierend. Also wie viel ich da jetzt aus diesen Chats so lernen kann. Ja? Das gibt auch da Gänsehaut und es ist unglaublich. Nicht immer, dass ich mit Menschen diese Erlebnisse habe. Und da fange ich natürlich, wenn wir jetzt schon am Anfang sind, ja, dann sage ich immer, gut, dann sind wir immer bei so ein Homo sapiens Allergie, ja, dass wir sagen, nee, das ist viel, viel cooler mit den anderen. Ne? Und deswegen glaube ich schon, dass das, was du ja sagst, und da teile ich ja diese Meinung, es ist ja nicht dann diese Miteinander eigentlich, sondern es ist eigentlich so sehr egozentrisch. Es ist subjektiv. Also das Subjekt, solange ich was fühle, ja, darum geht's ja. Also wenn alle hier im Raum alle perfekte Humanoiden sind und mir geht's gut dabei, ohne es zu wissen, und das ist ja das Spannende. Und das ist ja mit diesem Film Ex Machina. Also meine Tochter ist jetzt gerade im Schulpensum und ich fand es so spannend, dass sie das mit 17 jetzt mal schauen müsste. Und dann habe ich die philosophische mehr für subtile Botschaften, was Alex Garland, der Produzent, dort mit eingebaut haben, ihr mal so ein bisschen erklärt. Und alleine diese Tatsache, dass in dem Film ein Mensch an eine Maschine begegnet, wo die Technologie da ist, dass man es bauen kann, dass man nicht erkennt, dass es eine Maschine ist. Also ich würde dann bei dir sehen, dass du so eine, ich würde in dein digitalen Gehirn reinschauen können.
Ich wäre schon ein bisschen cyborgmäßig.
Ja, aber das wäre so. Und dann in diesem Moment da so einen Turing-Test zu machen und dann nach Sentient zu schauen, ja. Also könnte ich dann genauso lachen und fühlen, wenn ich sehe, dass du eine Maschine bist. Und wenn das gelingt, dann sind wir natürlich auf einer anderen Ebene von dieser Eigenwahrnehmung und die Wahrnehmung von Sentience. Aber wenn ich dann quasi das Tu mache und du würdest identisch vor mir stehen und ich wusste es nicht, dann garantiert, ja, spielt das für mich keine Rolle, wenn ich immer diese Gefühle habe. Und von daher wird es ja am Ende des Tages was höchst Subjektives. Ja? Solange ich fühle, solange ich lebe. Ja?
Absolut. Also eben momentan Gespräch Anfang 2026 habe ich das Gefühl, das ist wie nicht zu ersetzen, diese Begegnung. Ich bin sehr gespannt, wenn wir vielleicht in 5 Jahren das Gespräch nochmal machen, ob uns vielleicht im Talk einfach noch ein Roboter gegenüber sitzt, den wir genauso faszinierend finden als Gesprächspartner. Und wo wir irgendwo, ja, aus unserem eigenen Gefühl heraus irgendwo dem Gegenüber genauso fasziniert sein können, hey, das ist eine mega spannende Begegnung. Also ja, es mag sein, dass sich die Dinge auch da relativ schnell überholen und Dinge passieren, die wir uns momentan noch gar nicht vorstellen können.
Deswegen bin ich ja mit dem Tomorrow-Mensch so interessiert dran, zu versuchen, das praktisch, also quasi mit Technologie anzugehen. Für mich fühlt sich das gerade verdammt echt an, aber wissen tue ich, kann ich es halt nicht.
Wissen tue es nicht und das macht irgendwo die Zukunft eben auch so spannend. Yes. Ich finde deinen Ansatz sehr, 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 sehr spannend, irgendwie von einem Possibilismus zu sprechen, von Möglichkeiten, die man anpacken kann, die man erkunden kann, die man angehen sollte, um die Zukunft eben selbst zu schaffen. Ich glaube, es ist ein wahnsinnig spannender Aspekt für die Zukunft, eben Menschen live stärker zusammenzubringen, irgendwo da einen Gegenpol zu schaffen zu einem ganz starken Content-Flut, die wir haben. Und ich glaube auch, dass da eine sehr, sehr wertvolle Entschleunigung teilweise drin steckt, sich so auf den Moment und auf das Gespräch, wie wir es jetzt auch gerade irgendwo fokussieren zu dürfen. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Anders, dass wir die Zeit hier zusammen haben, dass du sie dir genommen hast, auch bei all deinen Terminen, die du hier in Davos auch weiter hast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei allen Talks, sehr, sehr gute Begegnungen einfach weiter hier und mag an der Stelle sehr, sehr gerne nochmal eine Empfehlung aussprechen für dein Buch, The Quantum Economy, das jetzt gerade erscheint, wo man all deine Gedanken auch nochmal vertieft nachfolgen und studieren kann.
Danke dir, Jonathan, hat Spaß gemacht.
Ich fand es sehr, sehr faszinierend. Und wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonnier doch einfach unseren Podcast. Du findest ihn auf Spotify, auf YouTube, bei Apple, bei Amazon, auf allen gängigen Portalen. Schau doch vorbei auf unserer Website auf www.lifelab.com. Ich freue mich auf viele gute weitere Gespräche im Laufe des Jahres und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.